Die Großinquisitorin von Hogwarts. Sie hatten geglaubt, Hermines Tagespropheten am nächsten Morgen gründlich durchforsten zu müssen, um den in Percys Brief erwähnten Artikel zu finden. Doch kaum hatte sich die Posteule wieder vom Milchkrug erhoben, da keuchte Hermine laut auf und strich die Zeitung glatt. Zu sehen war nun ein großes Foto von Dolores Umbridge, die breit lächelte und ihnen unter der Schlagzeile bedächtig zuzwinkerte. Ministerium strebt Ausbildungsreform an. Dolores Umbridge in das neu geschaffene Amt der Großinquisitorin berufen. Umbridge? Großinquisitorin? Sagte Harry finster, und sein angebissenes Stück Toast glitt ihm aus den Fingern. Was soll das denn heißen? Hermine las laut vor. In einem überraschenden Schritt hat das Zaubereiministerium gestern Abend ein neues Gesetz verabschiedet, das ihm ein beispielloses Maß an Verfügungsgewalt über die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei gewährt. Der Minister ist seit geraumer Zeit zusehends beunruhigt über die Vorgänge in Hogwarts, erklärte Percy Weasley, der Juniorassistent des Ministers. Er reagiert nun auf die kritischen Stimmen besorgter Eltern, die den Eindruck haben, dass sich die Schule in eine Richtung entwickelt, die sie nicht gutheißen. Es ist nicht das erste Mal in den letzten Wochen, dass Cornelius Fudge, der Minister, mit Hilfe neuer Gesetze Verbesserungen an der Zaubererschule herbeiführt. Erst am 30. August wurde der Ausbildungserlass Nummer 22 verabschiedet, der für den Fall, dass der gegenwärtige Schulleiter nicht in der Lage ist, einen Kandidaten für eine Lehrerstelle vorzuweisen, gewährleistet, dass das Ministerium eine geeignete Person auswählen kann. Dies ist der Grund, weshalb Dolores Umbridge zum Mitglied des Lehrpersonals in Hogwarts ernannt wurde, sagte Weasley gestern Abend. Dumbledore konnte niemanden finden, deshalb hat der Minister Umbridge berufen und natürlich war sie sofort erfolgreich. »Sie war was?« sagte Harry laut. »Wart nur ab. Es geht noch weiter«, sagte Hermine verbissen. »Sofort erfolgreich, indem sie den Unterricht in Verteidigung gegen die dunklen Künste völlig umgekrempelt hat und dem Minister jetzt aus der unmittelbaren Praxis heraus berichten kann, was wirklich in Hogwarts vor sich geht. Diesem letzten Aufgabengebiet hat das Ministerium nun mit dem Ausbildungserlass Nummer 23 auch formal Rechnung getragen und das neue Amt eines Großinquisitors für Hogwarts geschaffen. Dies ist ein spannender neuer Abschnitt im Plan des Ministers, sich dem entgegenzustemmen, was manche als sinkendes Niveau in Hogwarts bezeichnen, so Weasley. Die Inquisitorin wird die Befugnis haben, den Unterricht ihrer Kollegen zu inspizieren und sicherzustellen, dass er den Erwartungen entspricht. Professor Umbridge wurde diese Position zusätzlich zu ihrem Lehramt angeboten und wir freuen uns, mitteilen zu können, dass er sich dazu bereit erklärt hat. Die Reformschritte des Ministeriums stießen bei Eltern von Hogwarts-Schülern auf begeisterte Zustimmung. Mir ist viel leichter ums Herz jetzt, da ich weiß, dass Dumbledore einer fairen und vorurteilslosen Beurteilung unterzogen wird, sagte Mr. Lucius Malfoy, 41, gestern Abend auf seinem Landsitz in Wiltshire. Viele von uns, denen das wohlverstandene Interesse unserer Kinder ein echtes Anliegen ist, waren in Sorge über einige von Dumbledores launenhaften Entscheidungen während der letzten Jahre und sind nun froh zu wissen, dass das Ministerium die Lage im Auge behält. Zu diesen launenhaften Entscheidungen gehören zweifellos umstrittene Stellenbesetzungen, von denen wir in dieser Zeitung bereits berichteten, darunter die Einstellung des Werwolfs Remus Lupin, des Halbriesen Rubeus Hagrid und des unter Wahnvorstellungen leidenden Ex-Auroren Mad-Eye Moody. Natürlich sind Gerüchte im Umlauf, wonach Albus Dumbledore, einst ganz hohes Tier der Internationalen Zauberervereinigung und Großmeister des Zaubergamuts, der Aufgabe, die angesehene Hogwarts-Schule zu leiten, nicht mehr gewachsen ist. Ich denke, die Ernennung eines Inquisitors ist nur der erste Schritt, um dafür Sorge zu tragen, dass Hogwarts einen Schulleiter bekommt, dem wir alle wieder unser Vertrauen schenken können, ließ ein Mitarbeiter des Ministeriums gestern Abend verlauten. Die langjährigen Mitglieder des Zaubergamuts Griselda Marchbanks und Tiberius Acton traten aus Protest gegen die Einführung eines Inquisitorenamts für Hogwarts zurück. Hogwarts ist eine Schule, keine Außenstelle von Cornelius Fudges Ministerium, erklärte Madame Marchbanks. Dies ist ein weiterer empörender Versuch, Albus Dumbledores Ruf zu schädigen. Einen ausführlichen Bericht über Madame Marchbanks angebliche Beziehungen zu aufrührerischen Koboldgruppen finden Sie auf Seite 17. Hermine hatte zu Ende gelesen und blickte die anderen beiden über den Tisch hinweg an. Jetzt wissen wir also, wie wir diese Umbridge auf den Hals bekommen haben. Fudge hat seinen Ausbildungserlass durchgepaukt und sie uns aufgezwungen. Und jetzt hat er ihr die Macht gegeben, die anderen Lehrer zu inspizieren. Hermine atmete rasch. Ihre Augen waren sehr hell. Das kann ich nicht glauben. Das ist ungeheuerlich. Ich weiß, sagte Harry. Er blickte hinab auf seine rechte Hand, die auf dem Tisch zur Faust geballt war, und sah die schwache weiße Kontur der Worte, die Umbridge ihn in seine Haut zu schneiden gezwungen hatte. Doch auf Rons Gesicht breitete sich ein Grinsen aus. »Was ist?« fragten Harry und Hermine gleichzeitig und starrten ihn an. »Hey, ich bin schon mal gespannt, wie sie bei McGonagall inspizieren will«, sagte Ron fröhlich. »Umbridge wird nicht wissen, wie er geschieht.« »Ja, kommt«, sagte Hermine und sprang auf. »Wir müssen uns beeilen. Wenn sie Binns Unterricht inspiziert, sollten wir nicht zu spät kommen.« Aber Professor Umbridge inspizierte nicht ihre Zauberei-Geschichtsstunde, die nicht minder dröge war als am Montag zuvor. Und sie war auch nicht in Snapes Kerker, als sie zur Doppelstunde Zaubertränke kamen, wo Harry seinen Mondsteinaufsatz mit einem großen, spitzen S in einer oberen Ecke zurückbekam. »Ich habe sie so benotet, als ob sie die Arbeiten bei der ZAG-Prüfung eingereicht hätten«, sagte Snape mit einem höhnischen Grinsen, während er durch die Reihen rauschte und ihnen die Hausaufgaben zurückgab. »Das sollte Ihnen eine nüchterne Vorstellung davon geben, was Sie in der Prüfung erwartet.« Snape war nach vorne zurückgekehrt, drehte sich um und blickte sie an. »Das allgemeine Niveau dieser Hausarbeit war jämmerlich. Die meisten wären durchgefallen, wenn dies ihre Prüfung gewesen wäre. Beim Aufsatzthema dieser Woche geht es um die verschiedenen Sorten von Gegengiften und ich erwarte einiges mehr an Mühe oder ich werde anfangen, den Dummköpfen, die ein S bekommen haben, Strafarbeiten zu erteilen.« Er grinste, während Malfoy kicherte und gutvernehmlich flüsterte, »Jemand hat ein S gekriegt.« Harry bemerkte, dass Hermine aus dem Augenwinkel herüberspähte, um zu sehen, welche Note er bekommen hatte. Er wollte das jedoch lieber für sich behalten und ließ seinen Mondsteinaufsatz schleunigst in die Tasche gleiten. Harry war entschlossen, Snape keinen Grund dafür zu liefern, ihn auch in dieser Stunde schlecht zu benoten, und las jede Zeile der Rezeptur an der Tafel mindestens dreimal, bevor er sie befolgte. Sein Stärkungstrank war nicht unbedingt so klar türkisfarben wie der von Hermine, doch zumindest war er eher blau und nicht blassrot wie der von Neville. Und am Ende der Stunde lieferte er trotzig und erleichtert zugleich eine Probeflasche davon an Snapes Pult ab. »Nun, das war nicht so schlimm wie letzte Woche, was?« sagte Hermine, als sie die Kerkerstufen hochstiegen und durch die Eingangshalle zum Mittagessen gingen. »Und mit den Hausaufgaben ist es auch nicht allzu schlecht gelaufen, oder?« Als weder Ron noch Harry antworteten, hakte sie nach. »Ich meine, na gut, ich habe nicht die Spitzennote erwartet, nicht wenn er nach ZAG-Standard benotet. Aber ein Bestanden ist vorerst ganz ermutigend. Meint ihr nicht?« Harrys Kehle entschlüpfte ein undefinierbares Geräusch. »Natürlich kann bis zur Prüfung noch eine Menge passieren. Wir haben genug Zeit, um besser zu werden. Aber die Noten, die wir jetzt bekommen, sind doch schon mal eine Grundlage, oder? Darauf können wir aufbauen.« Sie setzten sich zusammen an den Gryffindor-Tisch. »Natürlich hätte ich es toll gefunden, wenn ich ein O bekommen hätte. Hermine«, sagte Ron scharf, »wenn du wissen willst, welche Noten wir gekriegt haben, dann frag.« »Ich wollte nicht. Nun, wenn es mir sagen wollt, ich habe ein M«, sagte Ron und schöpfte sich Suppe auf seinen Teller. »Zufrieden?« »Also dafür muss man sich nicht schämen«, meinte Fred, der gerade mit George und Lee Jordan an den Tisch gekommen war und rechts von Harry Platz nahm. »Nichts auszusetzen an einem guten, gesunden M.« »Aber«, sagte Hermine, »steht M nicht für mies?« »Ja, schon«, sagte Lee Jordan, »aber immer noch besser als S, oder? Schrecklich.« Harry spürte, wie sein Gesicht warm wurde und tat, als hätte er sich an einem Brötchen verschluckt. Als er aufhörte zu husten, stellte er zu seinem Leidwesen fest, dass Hermine sich immer noch beflissen über ZAG-Noten verbreitete. »Also die Spitzennote ist O für ohnegleichen«, sagte sie, »und danach kommt A.« »Nein, E«, korrigierte George sie, »E für Erwartungen übertroffen.« »Ich habe immer gedacht, Fred und ich sollten ein E in allem kriegen, weil wir die Erwartungen schon übertroffen haben, als wir zu den Prüfungen aufgetaucht sind.« Alle lachten, außer Hermine, die nicht locker ließ. »Also, nach E kommt A für annehmbar, und das braucht man mindestens, um die Prüfung zu bestehen, richtig?« »Ja«, sagte Fred, tunkte ein ganzes Brötchen in seine Suppe, beförderte es in den Mund und schluckte es mit einem Mal hinunter. »Dann kommt M für mies.« Ron hob in Siegerpose beide Arme. »Und S für schrecklich.« »Und dann T«, erinnerte ihn George. »T?« fragte Hermine bestürzt. »Noch schlechter als S? Was um Himmels Willen soll T bedeuten?« »Troll«, sagte George prompt. Harry lachte erneut, obwohl er nicht sicher war, ob George Witze machte. Er stellte sich vor, wie es wäre, wenn er vor Hermine verheimlichen müsste, dass er in allen ZAGs ein T bekommen hatte, und beschloss, auf der Stelle von nun an fleißiger zu arbeiten. »Habt ihr schon eine Unterrichtsinspektion gehabt?« fragte Fred. »Nein«, sagte Hermine sofort. »Und ihr?« »Gerade eben vor dem Essen«, sagte George. »In Zauberkunst.« »Wie war's?« fragten Harry und Hermine im Chor. Fred zuckte die Achseln. »Ging so. Umbridge hing nur in der Ecke rum und hat sich Notizen auf einem Klemmbrett gemacht. Er kennt ja Flitwick. Er hat sie wie einen Gast behandelt und sich offenbar gar nicht stören lassen. Sie hat nicht viel gesagt, hat Alicia ein paar Fragen gestellt, wie der Unterricht sonst immer sei, und Alicia hat ihr erklärt, er sei wirklich gut. Und das war's dann.« »Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass der alte Flitwick schlechte Noten verpasst kriegt«, sagte George. »Normalerweise bringt er doch alle ganz ordentlich durch die Prüfungen.« »Wen habt ihr heute Nachmittag?« fragte Fred Harry.
»Trelawney.«
»Ein T, wie es im Buch steht.«
»Und Umbridge persönlich.«
»Na, dann sei ein braver Junge und halte dich heute bei ihr zurück«, sagte George. »Angelina schnappt noch über, wenn du schon wieder das Quidditch-Training verpasst.«
Aber Harry musste nicht auf Verteidigung gegen die dunklen Künste warten, bis er Professor Umbridge zu Gesicht bekam. Auf seinem Platz ganz hinten im düsteren Wahrsagerraum zog er gerade sein Traumtagebuch hervor, als ihm Ron den Ellbogen in die Rippen stieß. Er wandte sich um und sah Professor Umbridge aus der Falltür im Boden auftauchen. Die Klasse, die munter getratscht hatte, verstummte augenblicklich. Das plötzliche Absinken des Lärmpegels bewog Professor Trelawney, die umhergeschwebt war und das Traumorakel ausgeteilt hatte, sich umzublicken.
»Guten Tag, Professor Trelawney«, sagte Professor Umbridge mit ihrem breiten Lächeln. »Sie haben meine Benachrichtigung erhalten, hoffe ich, mit Datum und Uhrzeit Ihrer Unterrichtsinspektion?«
Professor Trelawney nickte knapp, kehrte Professor Umbridge äußerst verstimmt den Rücken zu und fuhr fort, ihre Bücher auszuteilen. Unentwegt lächelnd packte Professor Umbridge den nächstbesten Sessel an der Lehne und schleifte ihn vor die Klasse eine Handbreit hinter Professor Trelawneys Platz. Dann setzte sie sich, nahm ihr Klemmbrett aus der geblümten Tasche und blickte auf in der Erwartung, dass der Unterricht beginne. Professor Trelawney zog mit leicht bebenden Händen ihre Schals fester und musterte die Klasse durch ihre riesenhaft vergrößernden Brillengläser.
»Wir werden heute unser Studium prophetischer Träume fortsetzen«, sagte sie in einem tapferen Versuch, ihre übliche mystische Tonlage zu treffen, auch wenn ihre Stimme leicht zitterte. »Gehen Sie zu zweit zusammen, bitte, und deuten Sie mit Hilfe des Orakels die letzten nächtlichen Visionen Ihres Partners.«
Sie machte Anstalten, zu ihrem Platz zurückzuschweben, sah Professor Umbridge gleich dahinter sitzen und schwenkte prompt nach links auf Parvati und Lavender zu, die sich schon eingehend über Parvatis jüngsten Traum unterhielten. Harry behielt Umbridge verstohlen im Auge und schlug sein Traumorakel auf. Sie machte sich bereits Notizen auf ihrem Klemmbrett. Nach ein paar Minuten erhob sie sich und heftete sich an Trelawneys Fersen, ging mit ihr durchs Klassenzimmer, lauschte ihren Gesprächen mit den Schülern und stellte selbst gelegentlich einige Fragen.
Harry vergrub eilends den Kopf in seinem Buch. »Lass dir einen Traum einfallen, schnell«, forderte er Ron auf, »falls der alte Kröte bei uns vorbeikommt.« »Hab ich schon letztes Mal gemacht«, protestierte Ron. »Jetzt bist du dran, erzähl mir einen.« »Ach, keine Ahnung«, sagte Harry verzweifelt, der sich nicht erinnern konnte, während der letzten Nächte überhaupt etwas geträumt zu haben. »Sagen wir einfach, mir träumte, ich würde Snape in meinem Kessel ertränken. Ja, das wird reichen.« Ron gluckste und schlug sein Traumorakel auf. »Okay, wir müssen dein Alter zu dem Datum hinzuziehen, an dem du den Traum hattest. Die Zahl der Buchstaben des Traumthemas, ist das jetzt Ertränken oder Kessel oder Snape?« »Ist egal, nimm einfach irgendwas«, sagte Harry und wagte einen Blick hinter sich. Professor Umbridge stand nun direkt neben Professor Trelawney und machte sich Notizen, während die Wahrsagelehrerin Neville zu seinem Traumtagebuch befragte. »In welcher Nacht hast du das nochmal geträumt?«, fragte Ron in Berechnungen vertieft. »Keine Ahnung, letzte Nacht, wann du willst«, entgegnete Harry und versuchte zu erlauschen, was Umbridge zu Professor Trelawney sagte. Sie waren jetzt nur noch einen Tisch von ihm und Ron entfernt. Professor Umbridge notierte abermals etwas auf ihrem Klemmbrett und Professor Trelawney sah hochgradig verärgert aus. »Nun«, sagte Umbridge und blickte zu Trelawney auf. »Wie lange genau haben Sie diese Stelle schon inne?« Professor Trelawney sah sie finster an, die Arme verschränkt und die Schultern hochgezogen, als wollte sie sich so gut wie möglich vor der Schmach der Inspektion schützen. Nach einer kleinen Pause, in der sie offenbar zu dem Schluss kam, dass die Frage nicht so entwürdigend war, dass sie sie zu Recht ignorieren konnte, sagte sie mit zutiefst beleidigter Stimme, »Fast 16 Jahre.« »Eine beträchtliche Zeit«, sagte Professor Umbridge und machte sich eine Notiz auf ihrem Klemmbrett. »Dann war es Professor Dumbledore, der Sie eingestellt hat?«
»Das ist korrekt«, sagte Professor Trelawney knapp.
Professor Umbridge machte sich wiederum eine Notiz.
»Und Sie sind eine Ur-Urenkelin der berühmten Seherin Cassandra Trelawney?«
»Ja«, sagte Professor Trelawney und reckte leicht den Kopf.
Wieder folgte eine Notiz auf dem Klemmbrett.
»Aber ich vermute, korrigieren Sie mich, wenn ich mich irre, dass Sie die Erste in Ihrer Familie seit Cassandra sind, die mit dem zweiten Gesicht begabt ist. Diese Dinge überspringen oft drei Generationen«, erwiderte Professor Trelawney.
Professor Umbridges krötenartiges Lächeln wurde breiter.
»Natürlich«, sagte sie süßlich und machte sich erneut eine Notiz. »Nun, vielleicht könnten Sie einfach mal etwas für mich voraussagen.«
Sie blickte mit fragender Miene und unentwegt lächelnd auf. Professor Trelawney erstarrte schlagartig, als könnte sie ihren Ohren nicht trauen.
»Ich habe Sie nicht verstanden«, sagte sie und griff krampfartig nach dem Schal um ihren dürren Hals.
»Ich möchte, dass Sie mir etwas voraussagen«, erklärte Professor Umbridge sehr deutlich.
Harry und Ron waren nicht die Einzigen, die jetzt hinter ihren Büchern hervor verstohlen zusahen und lauschten. Der größte Teil der Klasse blickte gebannt auf Professor Trelawney, die sich mit klimpernden Perlen und Armringen zu voller Höhe aufrichtete.
»Das innere Auge sieht nicht auf Befehl«, sagte sie entrüstet.
»Verstehe«, entgegnete Professor Umbridge sanft und machte sich eine weitere Notiz auf ihrem Klemmbrett.
»Ich, aber warten Sie«, sagte Professor Trelawney plötzlich, bemüht, ihre übliche ätherische Stimmlage zu treffen, wiewohl die mystische Wirkung ein wenig verpuffte, da sie vor Zorn bebte. »Ich glaube, ich sehe etwas, das Sie betrifft. Ah, ich spüre etwas Dunkles, eine abgrundtiefe Gefahr.«
Professor Trelawney deutete mit zitterndem Finger auf Professor Umbridge, die sie mit hochgezogenen Augenbrauen weiter verbindlich anlächelte.
Ich fürchte, Sie sind in abgrundtiefer Gefahr«, schloss Professor Trelawney dramatisch.
Stille trat ein. Professor Umbridges Augenbrauen waren noch immer erhoben.
»Schön«, sagte sie sanft und fing von Neuem an, auf ihrem Klemmbrett zu kritzeln. »Nun, wenn das alles ist, was Sie können?«
Sie wandte sich um. Professor Trelawney stand da wie angewurzelt. Ihre Brust hob und senkte sich. Harry fing einen Blick von Ron auf und wusste, dass er genau das Gleiche dachte wie er. Professor Trelawney war zwar eine ausgemachte alte Schwindlerin, doch hassten sie beide Umbridge so sehr, dass ihr Mitgefühl nun entschieden Trelawney galt. Allerdings nur, bis sie sich einige Sekunden später dann über sie hermachte.
»Nun«, sagte sie und schnippte ungewöhnlich forsch mit ihren langen Fingern unter Harrys Nase herum, »zeigen Sie mir bitte den Anfang Ihres Traumtagebuchs.«
Als sie Harrys Träume mit ihrer lautesten Stimme gedeutet hatte, wobei alle, selbst jene, bei denen es um das Essen von Haferschleim ging, offenbar einen grausigen und frühen Tod ankündigten, war sein Mitleid mit ihr schon abgeflaut. Professor Umbridge stand unterdessen ein paar Schritte entfernt und machte sich Notizen auf dem ominösen Klemmbrett. Als es läutete, stieg sie als Erste die silberne Leiter hinab, und als die Klasse 10 Minuten später zu ihr in Verteidigung gegen die dunklen Künste kam, wartete Professor Umbridge bereits auf sie. Als sie eintraten, summte und lächelte sie vor sich hin. Während sie alle die Theorie magischer Verteidigung hervorholten, berichteten Harry und Ron Hermine, die in Arithmantik gewesen war, was in Wahrsagen genau geschehen war. Doch bevor Hermine irgendwelche Fragen stellen konnte, hatte Professor Umbridge sie schon zur Ordnung ermahnt und Ruhe trat ein.
»Zauberstäbe weg«, befahl sie mit einem Lächeln, und wer so optimistisch gewesen war, ihn herauszuholen, steckte ihn jetzt traurig wieder in die Tasche. »Da wir das erste Kapitel in der letzten Stunde abgeschlossen haben, schlagen Sie nun bitte alle Seite 19 auf und beginnen Sie mit Kapitel 2, gängige Verteidigungstheorien und ihre Ursprünge. Ich möchte keine Unterhaltungen hören.« Andauernd breit und selbstzufrieden lächelnd, setzte sie sich an ihr Pult. Die Klasse seufzte vernehmlich, als sie alle zugleich Seite 19 aufschlugen. Harry fragte sich dumpf, ob die Zahl der Kapitel in diesem Buch ausreichte, um ihnen für alle Stunden des Schuljahres Lesestoff zu bieten, und wollte gerade im Inhaltsverzeichnis nachschlagen, da fiel ihm auf, dass Hermine die Hand schon wieder in der Luft hatte. Auch Professor Umbridge hatte es bemerkt und mehr noch. Sie schien eine Strategie für einen solchen Fall entwickelt zu haben. Anstatt vorzuschützen, sie hätte Hermine nicht bemerkt, stand sie auf und ging um die erste Pultreihe herum, bis sie direkt vor Hermine stand. Dann beugte sie sich hinunter und flüsterte, dass der Rest der Klasse es nicht hören konnte. »Was gibt es diesmal, Miss Granger?«
»Ich habe Kapitel 2 schon gelesen«, sagte Hermine.
»Nun, dann machen Sie weiter mit Kapitel 3.«
»Das habe ich auch gelesen. Ich habe das ganze Buch gelesen.«
Professor Umbridge zuckte kurz mit der Wimper, gewann jedoch fast augenblicklich ihre Fassung wieder.
»Nun, dann sollten Sie in der Lage sein, mir zu sagen, was Linkert im 15. Kapitel über Gegenflüche sagt.«
»Er sagt, Gegenflüche dürften eigentlich gar nicht so heißen«, erwiderte Hermine prompt. »Gegenfluch sei nur ein Name, den die Leute ihren Flüchen geben, damit es sich besser anhört, was sie tun.«
Professor Umbridge hob die Augenbrauen, und Harry wusste, dass sie gegen ihren Willen beeindruckt war.
»Aber ich bin anderer Ansicht«, fuhr Hermine fort.
Professor Umbridges Augenbrauen hoben sich noch ein wenig mehr, und ihr Blick wurde deutlich kälter.
»Sie sind anderer Ansicht?«
»Ja, allerdings«, sagte Hermine, die im Gegensatz zu Umbridge nicht flüsterte, sondern mit klarer, vernehmlicher Stimme sprach und sich inzwischen die Aufmerksamkeit der restlichen Klasse gesichert hatte.
»Mr. Slinkert mag keine Flüche, nicht wahr? Aber ich glaube, dass sie sehr nützlich sein können, wenn sie zur Verteidigung eingesetzt werden.«
»Oh, das glauben Sie also«,
sagte Professor Umbridge, die zu flüstern vergessen hatte und sich aufrichtete.
»Nun, ich fürchte, es ist die Meinung von Mr. Slinkard und nicht die Ihre, die in diesem Klassenzimmer zählt, Miss Granger.«
»Aber«, setzte Hermine an, »das genügt«, sagte Professor Umbridge. Sie ging nach vorne zurück und wandte sich der Klasse zu, und all ihr munteres Gehabe vom Beginn der Stunde war von ihr abgefallen.
»Miss Granger, ich ziehe 5 Punkte für Haus Gryffindor ab.«
Auf diese Worte hin brach lautes Gemurmel los.
»Weswegen?«, fragte Harry zornig.
»Halt dich da raus«, zischte ihm Hermine eindringlich zu.
»Weil sie meinen Unterricht mit sinnlosen Unterbrechungen gestört hat«, sagte Professor Umbridge sanft. »Ich bin hier, um sie nach einer vom Ministerium genehmigten Methode zu unterrichten. Und dazu gehört nicht, dass man Schüler auffordert, ihre Meinungen zu Fragen abzugeben, von denen sie sehr wenig verstehen. Ihre früheren Lehrer in diesem Fach mögen ihnen mehr Narrenfreiheit eingeräumt haben. Aber da keiner von ihnen, vielleicht mit Ausnahme Professor Quirrells, der sich zumindest auf altersgemäße Themen beschränkt zu haben scheint, eine Inspektion des Ministeriums bestanden hätte...«
»Ja, Quirrell war ein toller Lehrer«, sagte Harry laut. »Es gab nur den kleinen Nachteil, dass ihm Lord Voldemort hinten aus dem Kopf raushing.«
Dem folgte eine Stille. So laut, wie Harry es kaum je gehört hatte. Dann:
»Ich denke, eine weitere Woche nachsitzen würde Ihnen ganz gut tun, Mr. Potter«, sagte Umbridge honigsüß.
Der Schnitt auf Harrys Handrücken war kaum verheilt, und am folgenden Morgen blutete er wieder. Harry beklagte sich nicht während des Nachsitzens am Abend. Er war entschlossen, Umbridge nicht diese Genugtuung zu verschaffen. Wieder und wieder schrieb er, ich soll keine Lügen erzählen, und nicht ein einziger Laut entfuhr seinen Lippen, obwohl der Schnitt sich mit jedem Buchstaben vertiefte. Das Allerschlimmste an dieser zweiten Woche täglicher Strafarbeiten war, genau wie George vorausgesagt hatte, die Reaktion von Angelina. Kaum war er am Dienstag zum Frühstück am Gryffindor-Tisch erschienen, da baute sie sich vor ihm auf und schrie so laut, dass Professor McGonagall vom Lehrertisch herab auf sie zugerauscht kam. »Miss Johnson, wie können Sie es wagen, einen solchen Aufruhr in der großen Halle zu veranstalten? 5 Punkte Abzug für Gryffindor!«
»Aber Professor, er hat es doch tatsächlich geschafft, Sie schon wieder nachsitzen aufzuhalsen!«
»Was höre ich da, Potter?« sagte Professor McGonagall scharf und wandte sich drohend Harry zu.
»Nachsitzen? Bei wem?«
»Bei Professor Umbridge«, murmelte Harry und mied Professor McGonagalls glänzende Knopfaugen hinter den eckigen Brillengläsern.
»Wollen Sie mir sagen«, begann sie und senkte die Stimme, damit die Schar neugieriger Ravenclaws hinter ihnen sie nicht hören konnte, »dass Sie nach der Ermahnung, die ich Ihnen letzten Montag erteilt habe, erneut einen Wutanfall in Professor Umbridges Unterricht hatten?«
»Ja«, murmelte Harry dem Fußboden zu.
»Potter, Sie müssen sich zusammenreißen. Sie handeln sich schweren Ärger ein. Noch einmal 5 Punkte Abzug für Gryffindor.«
»Aber was? Professor, nein!« sagte Harry zornentbrannt ob dieser Ungerechtigkeit. »Ich werde schon von ihr bestraft. Warum müssen Sie mir auch noch Punkte abziehen?«
»Weil Nachsitzen offenbar keinerlei Wirkung auf Sie zeigt«, sagte Professor McGonagall bissig.
»Nein, ich will kein einziges Wort der Klage hören, Potter. Und was Sie angeht, Miss Johnson, Sie werden Ihr Kampfgeschrei künftig auf das Quidditch-Feld beschränken oder Sie riskieren Ihre Stellung als Mannschaftskapitänin.«
Professor McGonagall schritt zurück zum Lehrertisch. Angelina versetzte Harry einen zutiefst angewiderten Blick und stolzierte davon, worauf er sich zornbebend auf die Bank neben Ron schwang. »Sie hat Gryffindor Punkte abgezogen, weil ich jeden Abend meine Hand aufgeschlitzt kriege. Was soll daran bloß gerecht sein? Sag's mir!«
»Ich weiß, Mann«, sagte Ron mitfühlend und gabelte Speck auf Harrys Teller. »Die ist vollkommen durch den Wind.«
Hermine jedoch raschelte nur mit den Blättern ihres Tagespropheten und sagte nichts.
»Du denkst, McGonagall hat recht. Gib's zu«, sagte Harry wütend zu dem Bild von Cornelius Fudge, das Hermines Gesicht verdeckte.
Mir wäre es lieber, wenn sie dir keine Punkte abgezogen hätte. Aber ich glaube, sie hat recht, wenn sie dich ermahnt, bei Umbridge nicht aus der Haut zu fahren, sagte Hermines Stimme, während Fudge, der offenbar irgendeine Rede hielt, auf der Titelseite energisch gestikulierte. Harry sprach den gesamten Zauberkunstunterricht über nicht mit Hermine. Doch als sie in Verwandlung kamen, vergaß er, dass er sauer auf sie war. Professor Umbridge und ihr Klemmbrett saßen in einer Ecke und ihr Anblick ließ Harrys Erinnerung an das Frühstück verblassen. »Bestens«, wisperte Ron, als sie sich auf ihre gewohnten Plätze setzten. »Schauen wir mal, wie Umbridge kriegt, was sie verdient.« Professor McGonagall marschierte herein, ohne sich im Geringsten anmerken zu lassen, dass sie von Professor Umbridges Anwesenheit wusste. »Fangen wir an«, sagte sie, und prompt trat Stille ein. »Mr. Finnegan, seien Sie bitte so freundlich, kommen Sie nach vorne und geben Sie den anderen die Hausaufgaben zurück. Miss Brown, bitte nehmen Sie diese Schachtelmäuse. Stellen Sie sich nicht so an, Mädchen, die tun Ihnen nichts, und geben Sie jedem eine.« »Hm, machte Professor Umbridge, das gleiche alberne Räuspern, mit dem sie Dumbledore am ersten Abend des Schuljahrs unterbrochen hatte. Professor McGonagall beachtete sie nicht. Seamus gab Harry seinen Aufsatz zurück. Harry nahm ihn, ohne Seamus anzublicken, und sah erleichtert, dass er ein A geschafft hatte. »Nun gut, hören Sie bitte genau zu. Dean Thomas, wenn Sie das noch einmal mit Ihrer Maus machen, setzt er Strafarbeiten. Die meisten von Ihnen haben inzwischen erfolgreich ihre Schnecken zum Verschwinden gebracht, und selbst jene, die noch einen gewissen Rest vom Gehäuse übrig hatten, haben den Kern des Zaubers erfasst. Heute werden wir...« machte Professor Umbridge. »Ja«, sagte Professor McGonagall und wandte sich um, die Brauen so eng zusammengezogen, dass sie wie eine lange, strenge Linie wirkten. »Ich fragte mich nur, Professor, ob Sie meine Benachrichtigung über Datum und Zeit der Unterrichtsinspektion bei Ihnen... Selbstverständlich habe ich sie erhalten, sonst hätte ich Sie gefragt, was Sie in meinem Klassenzimmer zu suchen haben«, sagte Professor McGonagall und kehrte Professor Umbridge entschieden den Rücken zu. Viele Schüler tauschten hämische Blicke. »Wie ich eben sagte, heute werden wir den Verschwindezauber an Mäusen üben, was um einiges schwieriger ist. Nun, der Verschwindezauber...« »Ich frage mich«, sagte Professor McGonagall mit kalter Wut und drehte sich zu Professor Umbridge um, »wie Sie einen Eindruck von meinen üblichen Lehrmethoden gewinnen wollen, wenn Sie mich ständig unterbrechen. Sie werden verstehen, dass ich es anderen normalerweise nicht gestatte zu reden, solange ich rede.« Professor Umbridge sah aus, als hätte man ihr gerade eine Ohrfeige verpasst. Sie sagte nichts, sondern glättete das Pergament auf ihrem Klemmbrett und kritzelte wütend drauf los. Mit höchst gleichmütiger Miene wandte sich Professor McGonagall erneut an die Klasse. »Wie gesagt, der Verschwindezauber wird schwieriger, je komplexer das Tier ist, das man zum Verschwinden bringen will. Die Schnecke als wirbelloses Tier stellt keine große Herausforderung dar. Die Maus als Säugetier hingegen sehr viel eher. Von daher ist dies kein Zauber, den Sie ausführen können, wenn Sie schon in Gedanken beim Abendessen sind. Nun, Sie kennen die Zauberformel. Zeigen Sie mir, was Sie bewerkstelligen können.« »Und die will mir beibringen, bei Umbridge ruhig Blut zu bewahren«, murmelte Harry verstohlen Ron zu. Doch er grinste dabei. Sein Zorn auf Professor McGonagall war endgültig verraucht. Professor Umbridge folgte Professor McGonagall nicht durch das Klassenzimmer, wie sie es bei Professor Trelawney getan hatte. Vielleicht war ihr klar geworden, dass Professor McGonagall es nicht gestatten würde. Sie machte sich jedoch noch viele weitere Notizen, während sie in ihrer Ecke saß, und als Professor McGonagall die Klasse endlich zusammenpacken ließ, erhob sie sich mit verbiesterter Miene. »Na ja, es ist ein Anfang«, sagte Ron, hielt einen langen, sich ringelnden Mäuseschwanz empor und warf ihn zurück in die Schachtel, die Lavender herumreichte. Als sie das Klassenzimmer verlassen wollten, sah Harry Professor Umbridge auf das Lehrerpult zugehen. Er stieß Ron an, der wiederum Hermine anstieß, und die drei trötelten absichtlich herum, um zu lauschen. »Wie lange lehren Sie schon in Hogwarts?«, fragte Professor Umbridge. »Diesen Dezember sind es 39 Jahre«,
sagte Professor McGonagall schroff und ließ ihre Tasche zuschnappen. Professor Umbridge machte sich eine Notiz. »Sehr schön«, sagte sie. »Sie werden die Ergebnisse der Inspektion in 10 Tagen erhalten.« »Ich kann es kaum erwarten«, meinte Professor McGonagall in eisig gleichgültigem Ton und ging zur Tür. »Beeilt euch, ihr drei«, sagte sie und schob Harry, Ron und Hermine vor sich her. Harry konnte einfach nicht umhin, ihr verstohlen zuzulächeln, und er hätte schwören können, dass sie sein Lächeln erwiderte. Er hatte geglaubt, Umbridge frühestens wieder am Nachmittag beim Nachsitzen zu sehen. Doch darin hatte er sich geirrt. Als sie den Rasenhang in Richtung Wald zur Pflege magischer Geschöpfe hinabgingen, stellten sie fest, dass Umbridge mit ihrem Klemmbrett schon neben Professor Raue Pritsche stand und auf sie wartete. »Sie unterrichten diese Klasse normalerweise gar nicht, ist es richtig?« hörte Harry sie fragen, als sie an dem Zeichentisch anlangten, wo die Horde gefangener Bowtruckles wie ein Haufen lebendiger Zweige nach Holzläusen herumsuchte. »Völlig richtig«, sagte Professor Raue Pritsche, die Hände auf dem Rücken und auf den Fußballen wippend. »Ich mache die Stellvertretung für Professor Hagrid.« Harry tauschte beunruhigte Blicke mit Ron und Hermine. Malfoy flüsterte mit Crabbe und Goyle. Sicher würde er diese Gelegenheit liebend gern beim Schopf packen und einem Mitglied des Ministeriums Geschichten über Hagrid erzählen. Sagte Professor Umbridge und senkte die Stimme, doch konnte Harry sie immer noch recht deutlich hören. »Ich frage mich, der Schulleiter scheint in dieser Sache merkwürdigerweise überhaupt nicht auskunftsbereit. Können Sie mir denn sagen, was der Grund für Professor Hagrids sehr langfristige Beurlaubung ist?« Harry sah, wie Malfoy neugierig aufblickte. »Geht nicht, pardon«, sagte Professor Raue Pritsche heiter. »Weiß auch nicht mehr als Sie. Bekam eine Eule von Dumbledore, ob ich für ein paar Wochen unterrichten wollte. Ich nahm an, das ist alles, was ich weiß. Nun, soll ich jetzt anfangen?« »Ja, bitte, tun Sie das«, sagte Professor Umbridge und kritzelte auf ihr Klemmbrett. Umbridge versuchte es in dieser Unterrichtsstunde einmal anders. Sie schlenderte zwischen den Schülern umher und stellte ihnen Fragen zu magischen Geschöpfen. Die meisten hatten gute Antworten parat, und Harrys Laune besserte sich leicht. Wenigstens stand die Klasse zu Hagrid. »Ganz allgemein gesehen«, sagte Professor Umbridge und kehrte nach einer langen Befragung von Dean Thomas an Professor Raue Pritsches Seite zurück, »wie finden Sie als zeitweiliges Mitglied des Kollegiums, als neutrale Außenstehende, wie man vielleicht sagen könnte, wie finden Sie Hogwarts? Haben Sie den Eindruck, dass Sie von der Schulleitung hinreichend unterstützt werden?« »Oh ja, Dumbledore ist hervorragend«, sagte Professor Raue Pritsche nachdrücklich. »Bin sehr zufrieden mit der Art und Weise, wie die Schule geführt wird. Wirklich, sehr zufrieden.« Mit einem höflich ungläubigen Blick machte sich Umbridge eine winzige Notiz auf ihrem Klemmbrett und fuhr fort. »Und was planen Sie dieses Jahr mit der Klasse durchzunehmen? Angenommen natürlich, dass Professor Hagrid nicht zurückkehrt.« »Oh, ich gehe mit Ihnen die Geschöpfe durch, die am häufigsten in den ZAGs drankommen«, sagte Professor Raue Pritsche. »Da bleibt nicht mehr viel zu tun. Sie haben Einhörner studiert und Niffler. Ich dachte mir, wir könnten Porlocks und Kniesel durchnehmen. Dafür sorgen, dass Sie Krups und Knale erkennen, wissen Sie? Nun, Sie jedenfalls scheinen zu wissen, was Sie tun«, erwiderte Professor Umbridge und machte unverkennbar ein Häkchen auf ihrem Klemmbrett. Harry mochte ihre Betonung auf dem Sie nicht und noch weniger, dass sie ihre nächste Frage an Goyle richtete. »Wie ich höre, kam es im Unterricht zu Verletzungen.« Goyle setzte ein tumbes Gesicht auf. Malfoy sprang eilends für ihn ein. »Das war ich«, sagte er. »Ein Hippogreif hat nach mir ausgeschlagen.« »Ein Hippogreif?« sagte Professor Umbridge und kritzelte hektisch. »Nur weil er zu dumm war, zu befolgen, was Hagrid ihm gesagt hatte«, warf Harry zornig ein. Ron und Hermine stöhnten. Professor Umbridge wandte Harry langsam den Kopf zu. »Noch ein Abend nachsitzen, würde ich meinen«, sagte sie sanft. »Nun danke vielmals, Professor Raubritsche. Ich denke, das ist alles, was ich hier brauche.
Sie werden die Ergebnisse Ihrer Inspektion in 10 Tagen erhalten. Wunderbar, sagte Professor Rauerpritsche, und Professor Umbridge machte sich auf den Weg über den Rasen zum Schloss zurück. Es war fast Mitternacht, als Harry an diesem Abend Umbridges Büro verließ. Seine Hand blutete nun so heftig, dass Blut durch das Tuch sickerte, das er sich umgewickelt hatte. Er hatte geglaubt, bei seiner Rückkehr niemanden mehr im Gemeinschaftsraum anzutreffen. Doch Ron und Hermine waren aufgeblieben und hatten auf ihn gewartet. Er freute sich, sie zu sehen, besonders da Hermine eher mitfühlend als kritisch gestimmt war. »Hier«, sagte sie besorgt und schob ihm eine kleine Schale gelber Flüssigkeit hin. »Tauch deine Hand da rein. Das ist eine Lösung aus eingelegten und filtrierten Mörtlab-Tentakeln. Das müsste helfen.« Harry legte seine blutende, schmerzende Hand in die Schale und verspürte eine wundersame Linderung des Schmerzes. Krummbein schlängelte sich laut schnurrend um seine Beine, dann sprang er ihm in den Schoß und machte sich bequem. »Danke«, sagte er aufrichtig und kraulte Krummbein mit der linken Hand hinter den Ohren. »Ich denke immer noch, dass du dich darüber beschweren solltest«, sagte Ron mit verhaltener Stimme. »Nein«, sagte Harry entschieden.
»McGonagall würde die Wände hochgehen, wenn sie wüsste.«
»Ja, würde sie wohl«, sagte Harry. »Und wie lange, meinst du, würde es dauern, bis Umbridge einen neuen Erlass durchkriegt, wonach jeder, der sich über die Großinquisitorin beschwert, sofort rausgeworfen wird?« Ron öffnete den Mund, um ihm zu widersprechen, blieb jedoch stumm, und im nächsten Moment gab er sich geschlagen und schloss den Mund wieder.
»Sie ist eine furchtbare Frau«, sagte Hermine mit leiser Stimme. »Furchtbar. Weißt du, als du reinkamst, habe ich gerade zu Ron gesagt, wir müssten etwas gegen sie unternehmen.«
»Ich habe Gift vorgeschlagen«, sagte Ron grimmig.
»Nein, es geht darum, was für eine miserable Lehrerin sie ist und dass wir bei ihr überhaupt keine Verteidigung lernen«, sagte Hermine.
»Und was können wir dagegen tun?«
gähnte Ron. »Es ist zu spät, oder? Sie hat die Stelle, sie wird ja bleiben. Fudge wird schon dafür sorgen.«
»Nun«, sagte Hermine bedächtig, »wisst ihr, ich habe mir heute überlegt«,
sie warf Harry einen leicht nervösen Blick zu und fuhr dann fort,
»ich habe mir überlegt, vielleicht ist die Zeit reif, dass wir es einfach selber in die Hand nehmen.«
»Was selber in die Hand nehmen?« fragte Harry argwöhnisch, während seine Hand immer noch in der Essenz aus Mörtlab-Tentakeln badete.
»Nun, Verteidigung gegen die dunklen Künste selber lernen«, sagte Hermine.
»Nur hör mal auf«, stöhnte Ron. »Willst du, dass wir uns noch zusätzliche Arbeit aufhalsen? Ist dir klar, dass Harry und ich schon wieder mit den Hausaufgaben hinterher sind und wir erst die 2. Woche haben?
Aber das ist viel wichtiger als Hausaufgaben«, sagte Hermine.
Harry und Ron glotzten sie an.
»Ich dachte, es gibt nichts Wichtigeres im Universum als Hausaufgaben«, erwiderte Ron.
»Sei nicht albern, natürlich gibt es das«, sagte Hermine, und Harry sah mit einem unheilvollen Gefühl, dass ihr Gesicht plötzlich in dem gleichen Eifer erglühte, den sonst B. Elfe R. in ihr entfachte. »Es geht darum, wie Harry in Umbridges erste Stunde gesagt hat, dass wir uns auf das vorbereiten, was uns draußen erwartet. Es geht darum, dafür zu sorgen, dass wir uns auch wirklich verteidigen können. Wenn wir ein ganzes Jahr lang nichts lernen, alleine können wir nicht viel tun«, sagte Ron mit niedergeschlagener Stimme. »Ich meine von mir aus, wir können Flüche in der Bibliothek nachschlagen und dann versuchen, sie zu üben. Nein! Ich gebe zu, wir sind über den Punkt hinaus, wo wir Dinge nur aus Büchern lernen können«, sagte Hermine. »Wir brauchen einen Lehrer. Einen richtigen Lehrer, der uns zeigen kann, wie wir die Zauber anwenden und der uns korrigiert, wenn wir etwas falsch machen.« »Wenn du von Lupin redest«, setzte Harry an.
»Nein, ich rede nicht von Lupin«, sagte Hermine. »Er hat zu viel für den Orden zu tun, und wir könnten ihn ohnehin nur an den Wochenenden in Hogsmeade treffen, und das reicht bei weitem nicht.«
»Wen meinst du dann?« sagte Harry und sah sie stirnrunzelnd an. Hermine seufzte wie unter einer großen Last.
»Ist das nicht klar?« sagte sie. »Ich rede von dir, Harry.«
Für einen Moment trat Stille ein. Eine leichte, nächtliche Brise ließ die Fenster hinter Ron klappern und das Feuer flackerte auf.
»Was soll das heißen von mir?« sagte Harry.
»Das soll heißen, dass
du uns Verteidigung gegen die dunklen Künste beibringst.« Harry starrte sie an. Dann wandte er sich Ron zu, um genervte Blicke mit ihm zu tauschen, wie sie es manchmal taten, wenn Hermine sich über weit hergeholte Dinge wie B, Elfer, R ausließ. Zu Harrys Verblüffung jedoch sah Ron nicht genervt drein. Er hatte leicht die Stirn gerunzelt und dachte offenbar nach. Dann sagte er, »Das ist eine Idee.« »Was ist deine Idee?« sagte Harry. »Du«, erwiderte Ron, »dass du uns beibringst, wie man es macht.« »Aber...« Harry grinste jetzt. Er war sicher, die beiden wollten ihn auf den Arm nehmen. »Aber ich bin kein Lehrer. Ich kann nicht.« »Harry, du bist in unserem Jahrgang der Beste in Verteidigung gegen die dunklen Künste«, sagte Hermine. »Ich?« sagte Harry und grinste nur noch breiter. »Nein, bin ich nicht. Du hast mich bei jeder Prüfung geschlagen.« »Von wegen habe ich nicht«, entgegnete Hermine kühl. »Du hast mich in der dritten Klasse geschlagen, im einzigen Jahr, wo wir beide die Prüfung gemacht haben und einen Lehrer hatten, der das Fach tatsächlich beherrschte. Aber ich rede nicht von Prüfungsergebnissen, Harry. Überleg doch mal, was du getan hast.« »Was meinst du?« »Weißt du, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich jemanden als Lehrer will, der sie so blöd anstellt«, sagte Ron mit einem leicht süffisanten Lächeln zu Hermine. Er wandte sich Harry zu. »Überlegen wir mal«, sagte er und machte ein Gesicht wie Goyle, wenn er sich konzentrierte. »Erstes Jahr, du hast den Stein der Weisen vor, du weißt schon wem, gerettet. Aber das war doch Glück«, sagte Harry. »Das hatte nichts mit Können zu tun.« »Zweites Jahr«, unterbrach ihn Ron, »du hast den Basilisken getötet und Riddle vernichtet.« »Ja schon, aber wenn Fawkes nicht aufgetaucht wäre, dann drittes Jahr«, sagte Ron nun noch lauter, »du hast ungefähr 100 Dementoren auf einmal vertrieben.« »Du weißt, das war Dusel, wenn der Zeitumkehrer nicht...« »Letztes Jahr«, sagte Ron und schrie jetzt fast, »du hast, du weißt schon wen, wieder abgewehrt.« »Hör mir mal zu«, sagte Harry fast zornig, weil Ron und Hermine jetzt beide grinsten. »Hör mir einfach mal zu, ja? Klingt großartig, wenn du es so runterbetest. Aber all das war Glück. Meistens hatte ich keine Ahnung, was ich tat. Ich habe nichts davon geplant. Ich habe nur getan, was mir gerade einfiel. Und ich hatte fast immer Hilfe.« Ron und Hermine grinsten immer noch. Und Harry spürte, wie es in ihm kochte. Aber er wusste nicht einmal genau, warum er so zornig war. »Jetzt sitzt nicht da und grinst, als ob ihr es besser wüsstet als ich. Ich war immerhin dabei, oder?« sagte er hitzig. »Ich weiß, was los war, oder? Und ich habe das alles nicht überstanden, weil ich besonders gut in Verteidigung gegen die dunklen Künste war. Ich habe das überstanden, weil rechtzeitig Hilfe kam. Oder weil ich richtig geraten hatte. Aber ich bin immer nur durchgestolpert. Ich hatte keine Ahnung, was ich tat. Hey, hört auf zu lachen!« Die Schale mit Mörtschlapp-Essenz fiel zu Boden und zerbrach. Harry wurde bewusst, dass er auf den Beinen war, obwohl er sich nicht erinnern konnte, aufgestanden zu sein. Krummbein flitzte davon und verschwand unter einem Sofa. Das Lächeln auf Rons und Hermines Gesicht war verschwunden. »Ihr habt keine Ahnung, wie es ist. Ihr... alle beide, ihr musstet ihm nie gegenübertreten, oder? Ihr glaubt, es geht nur darum, ein paar Flüche auswendig zu lernen und sie ihm an den Hals zu schleudern, wie im Unterricht vielleicht? Die ganze Zeit weißt du genau, dass es nichts zwischen dir und dem Sterben gibt, außer deinem eigenen Gehirn oder Mumm oder was immer. Als ob du klar denken könntest, wenn du weißt, dass du in ungefähr einer Nanosekunde ermordet oder gefoltert wirst oder zusiehst, wie die eigenen Freunde sterben. Im ganzen Unterricht hat man uns nie beigebracht, wie es ist, mit solchen Dingen fertig zu werden. Und ihr beide sitzt da und tut so, als ob ich ein schlauer kleiner Bursche wäre, der hier steht und überlebt hat, als ob Diggory dumm gewesen wäre, als ob er zu blöd gewesen wäre. Ihr kapiert's einfach nicht. Mir hätte es genauso gehen können. Und es wäre auch so gekommen, wenn Voldemort mich nicht gebraucht hätte.«
»Wir haben nichts von all dem gesagt, Mann«, sagte Ron und sah ihn entgeistert an. »Wir haben Diggory nichts angehängt. Wir haben... Du kriegst da irgendwas in den Falschen?« Hilflos blickte er Hermine an, die wie vor den Kopf geschlagen war.
»Harry«,
sagte sie zaghaft.
Verstehst du nicht? Das ist es ja genau, warum wir dich brauchen. Wir müssen wissen, wie es wirklich ist, sich gegen ihn zu stellen. Gegen Voldemort.
Es war das erste Mal überhaupt, dass sie Voldemorts Namen genannt hatte. Und es war diese Tatsache, die Harry mehr als alles andere besänftigte. Immer noch schwer atmend sank er in seinen Sessel zurück, und dabei wurde ihm bewusst, dass seine Hand wieder schmerzhaft pochte. Hätte er nur die Schale mit Mörtschlapp-Essenz nicht zerschlagen.
»Nun, denk drüber nach«, sagte Hermine leise. »Bitte.«
Harry fiel nichts ein, was er hätte sagen können. Er schämte sich schon jetzt wegen seines Ausbruchs. Er nickte, ohne genau zu wissen, in was er einwilligte. Hermine stand auf.
»Also, ich gehe schlafen«, sagte sie mit einer Stimme, die offensichtlich so natürlich klingen sollte wie nur möglich. »Nacht.«
Auch Ron war aufgestanden.
»Kommst du?« fragte er Harry verlegen.
»Ja«, sagte Harry. »Ich, brauch noch kurz. Ich wisch das bloß auf.« Er wies auf die zerbrochene Schale am Boden. Ron nickte und ging.
»Reparo«, murmelte Harry und hielt seinen Zauberstab auf die Porzellanscherben.
Sie flogen wieder zusammen und die Schale sah wie neu aus. Aber die Mörtschlapp-Essenz konnte er nicht mehr retten.
Plötzlich war er so müde, dass er versucht war, in den Sessel zurückzusinken und dort zu schlafen. Doch er zwang sich aufzustehen und folgte Ron nach oben. Wieder unterbrachen Träume von langen Korridoren und verschlossenen Türen seinen unruhigen Schlaf. Und wiederum erwachte er am nächsten Tag mit pochender Narbe.